Ja, jetzt gehen wir zeitlich mal wieder ein ganz großes Stück zurück aus unserer Zeit in 3000 Jahre in eine ganz andere Geschichte. Wir werden heute aus dem Kapitel 7 lesen im Buch Josua, und das sind so die Hauptgedanken. So kann man dieses Kapitel einteilen: Israels Niederlage. Dann der Grund der Niederlage wird offenbar, der Übertreter wird entdeckt und das Gericht. So werden wir vom Inhalt her es nicht ganz betrachten können. Das sind doch einige Gedanken, die uns länger beschäftigen werden, auch noch, so Gott will, auch in der nächsten Bibelstunde. Um unsere Vorstellung nochmal zu schärfen auf die Gegend, auf die Zeit, lass uns nochmal die Landkarte anschauen. So sind wir hier über den Jordan, Jericho ist gefallen, und jetzt wird das alles um die Stadt Ai gehen. Mit zwei Buchstaben, ein A und I. Jemand sagt, so waren die auch nur. Und das hat Israel hochmutig gemacht. Die hatten nur Konsonanten. Die hatten nicht mal genug Buchstaben. Aber das Wort bedeutet auch wirklich ein Trümmerhaufen, wenn man das übersetzt. Und alles das wird vielleicht auch noch eine Bedeutung haben, in dem, was da passiert. Warum gerade bei dieser Stadt Israel eine Niederlage erlebt. Und sie erleben die praktisch auch nur hier und zu dieser Zeit, an dieser Stelle, ganz am Anfang, nach dem ganz besonderen Sieg über Jericho, wo die ohne Menschengewalt durch Glaubensgehorsam fielen die Mauern Jerichos. Und so wollen wir heute diese Gedanken in diesen ersten 15 Versen auch als Hauptgedanken betonen. Einmal der Grund für diese Niederlage war Achan, seine Sünde. Das werden wir gleich lesen. Dann, weil das gerade in dem Kapitel 6 und hier auch so immer wiederholt vorkommt, dass etwas dem Bann übergeben wird. Deswegen wollen wir uns mit dem Begriff mal befassen und sagen, was ist das, wenn etwas dem Bann gegeben wird? Wir erfahren in diesem Kapitel etwas über Gottes Zorn und über die Volksschuld. Das heißt, die Sünde eines Menschen war auf einmal eine Sünde des ganzen Volkes Israel geworden. Und wir werden noch über den Gedanken nachsinnen, führt Gott? Das ist eine Frage jetzt, die ich hoffe, ihr hilft mir da weiter. Führt Gott auch heute noch uns in eine Niederlage, so wie damals das Volk bei dieser Stadt Ai? Wir lesen uns die ersten 15 Verse in Kapitel 7. Aber die Kinder Israel vergriffen sich an dem Verbannten, denn Achan, der Sohn Harmis, des Sohnes Sabis, des Sohnes Seras vom Stamm Juda, nahm des Verbannten etwas. Da ergrimmte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Beth Aven liegt, gegen Morgen von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und da sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie wieder zu Josua und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Volk hinaufziehen, sondern bei 2.000 oder 3.000 Mann, dass sie hinaufziehen und schlagen Ei, dass nicht das ganze Volk sich daselbst bemühe, denn ihrer sind wenig. Also zogen hinauf des Volkes bei 3000 Mann, und sie flohen vor den Männern zu Ai. Und die von Ai schlugen ihrer bei 36 Mann und jagten sie vor dem Tor bis nach Sabarim und schlugen sie den Weg herab. Da war dem Volk das Herz verzagt und war zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis auf den Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihre Häupter. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dieses Volk über den Jordan geführt, dass du uns in die Hände der Amoriter gebest, uns umzubringen? O, dass wir uns hätten gefallen lassen, jenseits des Jordans zu bleiben. Ach, mein Herr, was soll ich sagen, weil Israel seinen Feinden den Rücken kehrt? Wenn das die Kananiter und alle Einwohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und auch unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du denn für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Stehe auf. Warum liegst du also auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben des Verbannten etwas genommen und gestohlen und es verleugnet und unter ihre Geräte gelegt. Ja, wir sind mit betroffen mit dieser Geschichte, und es beginnt ja Kapitel 7 schon so mit einer Erklärung. Für uns als die, die das lesen, wir wissen von vornherein, aber die Kinder Israel vergriffen sich an den Verbannten, und dann wird das erzählt, auch wer das ist. Aber damals, an dem Morgen, als sie sich zu der Schlacht aufmachten, wussten sie das nicht. Sie gingen ohne dieses Wissen, dass hier sowas vorliegt und dass die Hand des Herrn gegen sie ist und dass der Zorn Gottes über das Volk ist. Und hier sehen wir, dass diese Niederlage, die war nicht Zufall, die waren auch nicht, weil die Männer aus dieser Stadt so tapfer waren oder bessere Krieger waren. Es war von Gott so geführt. Sie sollten diese Niederlage erleben, um zu dieser Buße zu kommen, um zur Erkenntnis zu kommen, damit diese Sünde aus dem Volk ausgerottet wäre. Wenn wir uns auf das Leben von heute als Menschen des Neuen Testaments jetzt das auf uns beziehen, dann ist meine Frage, die ich gerne eine bessere Antwort hätte: Was sind die Niederlagen im Glauben heute? Was ist das heute? Damals war das offensichtlich, es war hier eine kriegerische Auseinandersetzung. Aber was ist heute, was wir sagen konnten, das ist eine Niederlage? Und die Frage ist ja dann auch: Gibt es eine Übertragung? Will Gott das auch heute so tun mit uns, dass er uns zu Niederlagen führt, damit wir zur Buße kommen? Josua spricht ja hier in seinem Gebet einige Gedanken aus. Er ist ja auch sozusagen gar nicht auf diesem Weg, begebt er sich noch gar nicht, dass es am Volk liegen kann. Er wendet ja sich rein an Gott und sagt, du hast ja das getan. Du hast ja das versprochen. Du hast ja uns hierher gebracht. Und du lässt es jetzt zu, dass wir hier zu Schande werden. Und als ob es alles nur an Gott liegt, was hier passiert. Es liegt ja auch an Gott. Aber dass es noch eine Vorgeschichte gibt, so er kommt in seinem Gebet nicht darauf. Als er aber diesen Satz sagt, was willst denn du für deinen großen Namen tun? Das, glaube ich, Geschwister, es bleibt in Gottes Grundsatz ewig. Als er diesen Satz sagt, dann sagt Gott, dann steh auf und dann wollen wir jetzt handeln. Denn Sünde ist im Volk. Und das will Gott für seinen großen Namen tun, glaube ich immer. Ihm ist die Heiligkeit des Menschen und ganz besonders jetzt in dem Neuen Testament seine Gemeinde wichtiger, als dass sie irgendwo einen Erfolg haben. Wenn er so äußerlich gedacht hätte wie Josua, dann hätten sie das erstmal vergessen. Sie hätten mal alles geschlagen und äußerlich wäre für keinem was aufgefallen. Es ist ein großer Gott, der hilft. Alle anderen haben Niederlagen, sein Volk siegt. Und das mit der Sünde würden wir danach machen. Aber das ist ihm nicht so wichtig. Ihm ist das wichtig, dass dieses seine Heiligkeit für seine Menschen eine eindeutige Klarheit ist. Und dass gerade für ihn und um Gott zu kennen, ist das ein Prinzip, das wird wahrscheinlich für uns ein bleibender Gedanke auch sein sollen. Gott ist die Heiligkeit seines Volkes wichtiger als ein sichtbarer Erfolg. Das gibt er hier sehr deutlich zu verstehen. Und so führt er sie in diese Niederlage. Ja, einiges wollen wir dann jetzt mal vielleicht von den Details von der direkten Schuld Achans näher betrachten. Er hat ja von dem genommen, was sie in Jericho nicht tun sollten, obwohl das später erlaubt war. Hätte der Mann ein bisschen Geduld gehabt, ein paar Tage danach. Ich glaube, die haben alle Gold sich genommen, so viel sie tragen konnten, bei ihren Raubzügen durch das Land. Aber hier sollte das nicht. Das war der ausdrückliche Befehl Gottes, dass Jericho seine Beute ist, Gottes Beute. Gold und Silber kommt in den Tempelkasten oder Kasse und alles andere sollte dem Feuer übergeben werden. Und in dieser Geschichte, wie sieht Gott die Welt? Johann uns hier erzählte, ich wiederhole die mal kurz, ich hörte, dass Bruder Abraham sagte, ich verstehe nichts von dir. Also es war eine kurze Geschichte, dass ein Mensch eine Möglichkeit bekam, mal die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. In der ganzen Wunder der Natur, alles, was für uns verborgen ist, ja, wie unser Blut fließt, wie ein Brötchen auf einmal zum Denken wird und Dinge, die wir ja gar nicht begreifen können. Und Wunder auf jeder Ecke. Aber auch viel Leid, Betrug, Hässlichkeit, Schmerz und Sünde, alles aufgedeckt. Das war so die kurze Geschichte. Und das erklärt Gott auch so, dass er und dieses Volk, das Maß ihrer Schlechtigkeit ist voll und ich habe diese Stadt dem Bann übergeben. Josua handelt ja hier so wie sonst auch. Er hat ja schon hier die Erfahrung mit Kundschaftern. Ich weiß nicht, ob man das tadeln soll. Das war ja auch bei Jericho so, war ja auch nichts Verwerfliches. Aber durch diese zusammenhängende Verblendung, ich denke, das ist so hier gewesen, dass Gott schon die Kundschaft da so verblendet hat, sie geben Josua so einen Rat, da brauchen wir gar nicht alle, das ist ganz einfach, dieser Trümmerhaufen sozusagen, das wird bestimmt auch nicht so eine Festung gewesen sein wie Jericho. Also das schaffen wir schon. Aber für Gott ist das hier wichtig, dass die Sünde aufgedeckt wird. Und bevor das nicht geschieht und damit das geschieht, lässt er sein Volk sozusagen in eine Niederlage erleben. Und das widerspricht ja wirklich dem, was er versprochen hat. Er hat ja zu Josua gesagt, als er ihn segnet, als er ihn einsetzt, ihn beruft, alle werden vor dir fallen. Also du wirst dieses Land einnehmen, das ist euch gegeben. Und jetzt erinnert Josua sich so im Gebet daran und sagt, irgendwie stimmt das nicht mit dem, was du versprochen hast und was uns hier geschieht. Später nimmt Samuel dieses Wort und wahrscheinlich erinnert er sein Volk an diese Begebenheit und sagt Folgendes im 1. Samuel-Buch: Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Und hier erinnert er wahrscheinlich an diese Begebenheit. Und ich glaube, die Hand Gottes gegen einen Menschen, gegen ein Volk, gegen eine Sache, ist wahrscheinlich gleichzusetzen mit dem Zorn Gottes. Eine Hand Gottes über einen Menschen ist Schutz und Bewahrung. Gegen ist dann, als Gott mit seinem ganzen Wesen gegen den Menschen ist. Wir lesen das sehr ausdrücklich in Kapitel 6. Und hier wird das auch nicht einfach so erwähnt, dass es passt auf, jeder für sich, sondern hier wird das schon sehr deutlich gesagt im 6. Kapitel, dass wenn jemand von euch, auch nur einer, was tun wird, es wird eine Sünde des ganzen Volkes werden. Es wird nicht deine Schuld allein sein. Ich werde das ganze Volk dafür zur Verantwortung ziehen. Kapitel 6, die Verse 17 bis 19, da war das schon so angesagt. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Herrn verbannt sein. Allein die Hure Rahab soll leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind. Denn sie hat die Boten verborgen, die wir aussandten. Allein hütet euch vor dem Verbannten, dass ihr euch nicht verbannt. So ihr das Verbannten etwas nehmt und macht das Lager Israels verbannt und bringt es in Unglück. Aber alles Silber und Gold samt allen ehernen und eisernen Geräte soll dem Herrn geheiligt sein, dass sie zu dem des Herrn Schatz kommen. Also das war, und sagt man bis hier heute, dass dieser Name Achan dafür steht, jemandem ins Unglück bringen. Es ist nicht nur er. Es ist immer eine Gemeinschaftssache, um die es hier geht. So wie er das selber erklärt später, dass er bekennt ja das sehr offen und sagt auch so, das, was wir auch von dem Weg der Versuchung grundsätzlich kennen. Ich habe es gesehen, ich begehrte es und ich nahm es. So diese Schritte, die ja auch aus der Begierde des Menschen kommen und die, glaube ich, auch uns bekannt sind. Denn so ist das Wesen des Menschen ja auch noch heute. dass man nimmt etwas wahr und dann kommt die Begierde, sagt Jakobus, und wenn sie in die Tat vollendet ist, dann hat sie die Sünde geboren. Ich finde das Evangelium hier einfach auch etwas sehr Befreiendes, Geschwister, das uns wirklich hilft, als Menschen zu leben. Denn ich sprach mal mit meinem Freund, der wohnt da in der Gegend von Buratien, und der hat viel Kontakt zu den buddhistischen Mönchen. Der sagt, ich war schon sehr verwundert darüber, eine Zeit, dass die wirklich ihren Körper so sehr beherrschen können. Und das sind ja dann Menschen, die sind wirklich Mönche, die leben ja auch nicht in dem Alltagsleben, sondern sie leben ja abgeschieden in ihren Klostern und trainieren sich praktisch jeden Tag darin, die Begierde, weil sie sagen, das ist das Eigentliche, die eigentliche Feind des Menschen, und die Begierde, die muss man beherrschen. Und er sagt, die haben ihm dann so erzählt, wann er merkt, dass er wieder nachlässt in dem und dass es für ihn zu viel bestimmte Sachen ein Problem sind, egal ob für uns eine Kleinigkeit oder ob es eine größere Begierde ist. Dann nimmt er sich Zeit, geht allein in die Berge, nimmt kein Essen mit, nur Wasser, und dann harrt er da aus und demütigt seinen Körper, dass der wieder vollgehorsam ist. Und dann ist das wieder eine Macht, wie sie das nennen, des Geistes über den Körper. Unser Herr Jesus hat ja, Geschwister, alles empfunden als Mensch. Durst und Hunger und Leid und Schmerzen, und das nicht abgetötet, sondern in einem ganz anderen, auf eine ganz andere Ebene den Sieg darüber gehabt. Und somit ist das auch, glaube ich, heute für uns ein großes Dankesanliegen, dass wir als Menschen empfinden dürfen, dass wir die Vielfalt des Lebens empfinden dürfen und nicht alles in uns abtöten müssen, dass sich nichts regt, dass ich nichts empfinde, dass nichts mehr da ist, dass ich eine volle Kontrolle über alles habe. So ist das eine kleine Übung, und das gibt ja auch das schon sehr lang in der Weltgeschichte, auch zur Zeit Jesu. Warum sagt der Paulus, die Griechen spotten über einen, der am Kreuz und vor dem Kreuz und im Garten Gethsemane zagt und zittert? Sie sagen, wir haben keine Angst vor dem Tod. Sie üben sich darin so sehr, dass sie sehr gelassen und ohne Emotionen, ohne Gefühl, das alles überwinden. Und hier finde ich das Evangelium so anders. Wir müssen nichts abtöten, aber wir sollen um diese Wege wissen, Geschwister. Begierde ist ein großer Bereich, den der Feind gerne nutzt. So sagt Jakobus das. Wenn das erstmal wahrgenommen wird, etwas im Leben, und dann kommt das, ich will es haben, und dann gebe ich nach, dann gehe ich nach. So erklärt Achan auch, so ist es ihm gegangen. Er hat darüber gewusst, dass es nicht sollte, aber er hat es so getan. Alles im Evangelium, Geschwister, lenkt uns immer wieder zu dem Herrn Jesus. Und ich will jetzt jedes Kind Gottes ganz besonders ermutigen und sagen, Vergebung und neue Kraft und neues Leben in dem Herrn Jesus ist nicht nur für die Menschen, die noch nie bekehrt gewesen sind. Umgekehrt, der Apostel Paulus sagte mal, wie viel mehr wird er seine Kinder beistehen und sie annehmen, denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch seine Liebe leben. Also nicht aufhören, als gläubiger Mensch auf diese Gnade Gottes zu vertrauen, die uns in diesen Versuchungen hilft. So Achan hat diese Versuchung nicht widerstanden. Er hat von dem, was Gott sagte, er hat Gold genommen, einen Mantel genommen und er hat Silber genommen. So kam jetzt die Sünde über das ganze Volk. Und das ist jetzt gerade noch unsere nächste Frage. Was ist das, wenn etwas dem Bann übergeben wird? Und hier habe ich das einfach aus einem Erklärungswörterbuch oder Lexikon einfach übernommen, wo das so beschrieben wurde. Bannen, wenn Gott etwas in den Bann setzt, bedeutet eine Person, ein Tier oder eine Sache dem Verfügungsbereich des Menschen zu entziehen und der Gottheit zur Verfügung zu stellen oder zu weihen. Also alles, was dem Bann übergeben wird von Gott, ist dem Menschen nicht mehr zugänglich. Er darf es nicht mehr nutzen, berühren, haben. Das geschah dann in der Regel durch Vernichtung, wie ein Teil hier wurde verbrannt. Die Stadt Jericho mit Menschen, Tieren, Gegenstände. Aber einiges wurde auch dem Haus Gottes geweiht, so wie das Gold. Deswegen sagt man auch oft, wenn etwas dem Bann übergeben war, dann war es damit geheiligt. Es war geweiht für Gott. Das Wort hat sich natürlich auch entwickelt in dem Verständnis der Menschen und gerade auch in dem Verständnis der Gemeinde Jesu in diesen 2000 Jahren. Deswegen ist im erweiterten Sinn bedeutet dieses Bannen so viel wie auch die Strafe aufsetzen oder das Gericht Gottes. Und es hat sich sogar zu dem Begriff entwickelt, wenn jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wurde. Und dafür steht dieses komplizierte Wort exkommunizieren, das heißt ausschließen. Und in dem Mittelalter, es gibt ja diese Geschichte, als der deutsche König aus der Kirche ausgeschlossen wurde und der Papst ihm den Weg nicht zurückgab, dann musste er einen Fußweg machen und Schnee und sein Bann lag noch immer auf ihn. Das wird dann so auch erzählt. Deswegen muss man das verstehen. Das ist schon im Kirchengebrauch übertragen worden, dieses Wort. Aber so alttestamentlich war das gerade so. So wie hier in Jericho diese Gegenstände und Geräte, wenn Gott darüber sagte, da verfüge ich jetzt darüber, dann war das gemeint, es war dem Bann übergeben und sie hatten als Menschen da kein Anrecht mehr drauf. So, von der Zeit her, muss mir jemand mal sagen, was wir hier haben, ist schon eigentlich so viel wie der Abschluss. Ja, dann werden wir das auch nicht weiter nachgehen, Geschwister. Lest euch die nochmal durch, die Geschichte. Mir sind diese Fragen noch offen und mir wichtig, auch gemeinsam die hier zu erforschen. Ist das übertragbar heute in die Gemeinde Jesu? Wie ist das, wenn ein Gemeindeglied sündigt? hält Gott den Segen von der ganzen Gemeinde dann auch zurück und führt uns sozusagen in eine Niederlage, damit das offenbar wird. Ist das übertragbar heute? Dieses Prinzip, was hier bei Achan war. Das, glaube ich, ist eine Frage, die sollten wir uns mit beschäftigen. Und so Gott will und wir leben, werden wir das ja dann auch noch. Ich habe ja gesagt, auch über den Zorn Gottes. Das ist ja ein Begriff, den lesen wir hier einfach so. Und es entbrannte der Zorn des Herrn über die Gemeinde Israels. Was ist das? Ist das heute noch etwas, was da ist? Tut Gott sowas heute noch? Hat er noch Zorn heute? Fragen, denke ich, die uns wichtig sind, die wir auch in dem ganzen sozusagen Umfang der Bibel auch eine Klarheit brauchen darüber. Aber nochmal zurück zu unserem Hauptgedanken von heute. Für Gott war die Heiligkeit seines Volkes und dass sie wissen sollten, sie sind eine Einheit, ein ganz wichtiger Schritt. Dann ließ er den äußeren Erfolg auch beiseite, aber diese Sache sollte geklärt werden. Und wahrscheinlich liegt es aber auch an den Menschen, an uns Geschwister. So sicher, man konnte ja auch jetzt sagen, hat Gott nicht eine Möglichkeit, wenn er so mit Josua spricht die ganze Zeit, sagen, Josua, noch nicht im Krieg gehen, der Achan hat er gesündigt, lass uns das erst aufräumen. Er macht das so nicht. Vom Prinzip her, so auch mal eine Niederlage zu erleben. Und jemand sagte mal, wir Menschen, und das ist auch eine Frage, die ich uns gerne stellen will heute, wie erleben wir das persönlich? Tun wir Buße auch mal bei Sonnenschein und wenn uns das gut geht und wenn die Liebe Gottes uns anlächelt, oder muss es erstmal hart gehen? Muss es erstmal schlecht gehen? Muss es erstmal nicht weitergehen? Wann tun wir Buße? Wir lassen es jetzt alles erstmal offen und werden nach gemeinsam beten und damit abschließen. Lass uns aufstehen dazu.